Kölner, hallo liebe Menschen von ganz woanders auf der Welt. Hier ist er, der Feierabendfunk aus eurem Gesundheitsamt Berlin-Neukölln. Hallo Serkan.
Ja, hallo liebe Christine.
Serkan, die Zahlen fliegen uns um die Ohren. Hast du auch schon Bekannte, die betroffen sind momentan?
Naja, ich habe jetzt in meinem Freundesbekanntenkreis viele, die jetzt ihre Kinder zum ersten Mal einschulen. Und da geht schon hier und da los. Es werden ganze Klassen getestet und ein Schüler wird dann positiv. Und dann habe ich schon gehört, dass das Schulmanagement unterschiedlich ist. Teilweise wird die ganze Klasse nach Hause geschickt und teilweise nur die umgebenden Schüler. Und das ist gerade so eine Sache, wo die Menschen so ein bisschen in Aufregung sind und sich wieder dran erinnern müssen, was muss ich dann eigentlich tun, wenn ich die Nachricht bekomme, dass mein Kind mit einem Antigentest positiv getestet worden ist? Man muss sich das wieder in Erinnerung rufen sozusagen.
Ja, stimmt. Die dritte Welle ist ein bisschen her. Wir hatten die Sommerpause, die doch jetzt je zu Ende gegangen ist. Man wundert sich ein bisschen, dass man plötzlich Bekannte hat, die irgendwie betroffen sind. Und das ist aber eigentlich kein Wunder, denn die Zahlen sind tatsächlich gerade massiv am Steigen, gerade in Neukölln. Wir haben irgendwie einen witzigen Flyer erstellt. Neukölln war Inzidenzmeister, Platz 2 von ganz Deutschland. Wir führen mal wieder die traurige Statistik. So traurig wollen wir heute gar nicht sein. Wir haben einen Gast, das ist Juliette. Hallo,
hallo.
Juliette.
Hi.
Hallo. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ihr mich hier habt.
Juliette ist die Tochter der bekanntesten Hausärztin im Bezirk von Frau Dr. Katzenstein. Und du arbeitest zurzeit auch ein bisschen in der Praxis mit, denn du bist gerade mit der Schule fertig. Erklär mal kurz, ich sage immer, es ist Abitur, aber es ist falsch. Bei dir ist es was anderes gewesen.
Genau, ich habe gerade mein IB, das steht für Internationales Baccalaureum, abgeschlossen in der Nelson-Mandela-Schule. Ja, das ist eigentlich so wie Abitur. Nur, dass es halt alles auf Englisch unterrichtet wird und dann der Prozess ein bisschen anders ist. Genau, ich habe da jetzt fertig gemacht und arbeite jetzt seit knapp 3 Monaten in der Praxis, habe aber auch in den letzten 2 Schuljahren in der Praxis mitgeholfen, wo ich konnte in den Ferienzeiten und auch in der Pandemie, wo eigentlich die Schule zu hatte.
Ja. Dann hast du einen ganz guten Einblick auch, wie es sich mit den Erkrankungen verhält, wie viele Patienten da mit Symptomen aufschlagen, die dann getestet werden, die dann vielleicht auch positiv getestet werden. Du hast auch mitbekommen, wie die Impfkampagne läuft, wie viele Patienten da aufkommen, die geimpft werden wollen. Hat sich da in der letzten Zeit etwas verändert? Oder erstmal die Frage, wie viel werden denn eigentlich geimpft bei euch in der Praxis?
Also jetzt momentan impfen wir wieder etwas weniger, also momentan vielleicht zwischen 200 und 300 Menschen die Woche. Vor einem Monat ungefähr haben wir 200 bis 500 Menschen sogar die Woche geimpft. Da hatten wir an einem Impftag 240 Leute ungefähr. Und die Zahl hätte sich auch noch in der Zeit vermehren können. Also es waren wirklich viele impfwillig und viele haben auch für den Platz gekämpft. Genau. Jetzt wird es wieder weniger, es kann auch liegen daran, dass viele Leute wieder arbeiten und momentan nicht Zeit haben in diesen normalen Sprechstunden zwischen 8 und 5. Wir haben letzte Woche eine Abendssprechstunde mal ausprobiert, das erste Mal. Da waren Sibylle und ich alleine in der Praxis zwischen 6 und 8. Und da waren wirklich viele, auch Kinder und Erwachsene, die da sich dazu bereit erklärt haben und auch richtig Lust haben, sich impfen zu lassen.
Also das ist was du empfehlen würdest, die Impfzeiten vielleicht einfach auch nochmal an die Arbeitszeiten anzupassen.
Und ja, auf jeden Fall. Also da wir jetzt schon ab 12-Jährige impfen und auch viele Erwachsene trotzdem noch nicht geimpft sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Impfzeiten ein bisschen anzupassen und eher auf den Nachmittag zu verschieben, denn viele Leute haben halt in diesen Vormittagszeiten einfach keine Zeit.
Genau, also sind da schon auch noch einige Berufstätige sozusagen, die noch nicht geimpft sind.
Leider schon. Also es wundert mich immer wieder, wenn ich Menschen habe, die ich impfe, die schon über 50 sind und wo ich dann nachfrage, ob das die erste oder die zweite Impfung ist, und dann ist es wirklich die erste Impfung, wo ich frage dann halt, wieso es dazu gekommen ist, und bei vielen Menschen, die trauen sich nicht. Also wenn sie zum Beispiel kein Deutsch sprechen, dann denken sie, sie bekommen sowieso keinen Platz und versuchen es dann noch nicht mal.
Ja.
Es ist auch in manchen Kreisen, besonders in Neukölln, dieses Stigma mit Nebenwirkungen von der Impfung, wo sie sich halt unsicher sind, hat das jetzt Langzeitschäden oder nicht. Traurigerweise ist da wirklich noch nicht genug Impfaufklärung und es wird auch nicht genug auf die Menschen zugekommen. Also Genau, ja.
Habt ihr denn jetzt auch viele jüngere Menschen in der Praxis? Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, hat ja Anfang der Woche die Empfehlung herausgegeben, dass der Nutzen der Impfung größer ist als das Risiko der Impfung, auch für Kinder und Jugendliche ab 12. Gibt es da eine Veränderung von der Impfbereitschaft?
Naja, also wir waren vor ungefähr einem Monat noch nicht bereit dazu, Leute unter 16 zu impfen. Also ab 16 waren wir uns immer noch unsicher. Wir wollten dann nochmal wirklich ausführlich mit den Kindern und den Eltern sprechen. Mhm. Man kann es ja immer nicht wissen. Also wir haben den Impfstoff noch nicht länger als 2 Jahre, noch nicht mal länger als 1,5 Jahre, würde ich sagen, dass er hier in Deutschland benutzt wird. Deshalb war es uns unangenehm, Menschen, die unter 18 sind, zu impfen. Jetzt momentan haben wir schon viele, auch 12-Jährige oder 13-Jährige, die sich gerne impfen lassen möchten. Und das machen wir auch nach dieser Empfehlung von der STIKO. Genau.
Dann noch mal eine Frage. Seht ihr in der Praxis viele Menschen, die geimpft sind und trotzdem erkranken?
Leider schon. Also wir haben nicht wenige Fälle, wo Leute geimpft sind und trotzdem den Virus haben und sogar mit einem Schnelltest positiv getestet werden, bedeuten, dass die Viruslast ja eigentlich schon ziemlich hoch sein muss. Der Unterschied ist, dass die Menschen, die schon geimpft sind, besonders mit BioNTech oder insbesondere einfach diese doppelte Impfung, dass die Menschen deutlich weniger krank werden. Also dass der Virusverlauf halt überhaupt nicht mal annähernd so schlimm ist wie eine Covid-Infektion ohne eine Impfung. Also die Menschen haben außer ein bisschen Schnupfen oder vielleicht etwas Müdigkeit für 1-2 Tage, spüren sie eigentlich kaum was von also dem Virus.
Sie sind symptomatisch, aber sie sind nicht so krank, dass er sie ins Krankenhaus einweisen muss,
naja, beispielsweise. Also ich würde sogar sagen, dass die meisten sich noch nicht mal testen lassen, nachdem sie geimpft worden sind, weil sie symptomatisch waren, sondern weil sie einen Kontakt hatten. Also wenn das eigene Kind oder ein enger Freund oder der Partner positiv getestet worden sind, dann lassen sie sich auch testen wegen dem Kontaktgrund und sind dann manchmal auch positiv. Aber viele sind auch komplett asymptomatisch, also die haben da gar nichts.
Okay, das muss man schon sagen, ne? Das ist ja schon auch sinnvoll, sich trotzdem weiter zu testen und trotzdem dann auch nochmal eine Maske zu tragen, gerade wenn man Risikokontakte hatte oder eben Menschen trifft, die eben auch eine schwerere Erkrankung bekommen könnten, also alte oder vorerkrankte Menschen. Denn gerade bei der Delta-Variante ist es ja möglich, dass man trotz Impfung auch eine Erkrankung bekommt und dass man diese auch, dass man auch ansteckend ist und diese auch weiterträgt, auch wenn man selber vielleicht nicht so schwer krank wird. Also die Impfung lohnt sich schon, auch bei der Delta-Variante, muss man ganz klar sagen. Also die Krankenhauseinweisungen sind einfach deutlich niedriger mit Impfung als ohne Impfung. Also die ganz schweren Verläufe werden damit nahezu ausgeschlossen. Aber man ist schon ansteckungsfähig. Also
auf jeden Fall.
Dieses Argument ist leider entkräftet. Ja.
Genau, also die Impfung dient hauptsächlich als Eigenschutz, würde ich da behaupten. Ich würde nicht behaupten, dass sie anderen Menschen damit besser schützen, nur sich selbst und vielleicht den Krankenhausplatz für jemand anders halt aufbewahren, wenn sie selbst geimpft sind und nicht so krank werden.
Das und es werden ja auch nicht so viele krank, die geimpft sind. Es ist ja, steckt sich ja nicht jeder an, der geimpft ist sozusagen.
Ich habe da eine Studie aus Oxford, also habe ich von gehört, dass die Menschen mit einer ziemlich ähnlichen Viruslast, auch wenn sie geimpft sind, den Virus weiterhin übertragen können.
Genau, aber ich meine, jemand, der geimpft ist, also die Anzahl der Geimpften steckt, also es gibt ja weniger wir haben eine Gruppe von Geimpften und in dieser Gruppe stecken sich ja weniger mit dem Virus an als in einer Gruppe von Ungeimpften. Das wollte ich damit sagen.
Genau.
Also man schützt schon andere, wenn man sich impfen lässt, aber wenn man selber erkrankt ist, trotz Impfung kann man das Virus weitergeben, weil die Viruslast ähnlich hoch ist wie bei Ungeimpften. Genau, das war das, was du gesagt hast. Genau. Dann habe ich noch was ganz anderes von dir gehört. Du hast gesagt, du hast eine kleine Erhebung oder eine kleine Studie angefertigt zum Thema Geruchs- und Geschmacksverlust bei euren Patienten.
Ja, genau. Das war noch ganz am Anfang der Pandemie. Das war vor einem Jahr ungefähr. Im Mai, glaube ich, habe ich angefangen, 2020. Da habe ich angefangen, die positiven Teste in der Praxis zu vergleichen mit den negativen Testen. Also da haben wir halt auch nur symptomatische Patienten getestet. Symptomatisch und Kontakt war das ja ganz am Anfang, die Regelung. Und da habe ich versucht herauszufinden, wie viel wahrscheinlicher es ist, positiv getestet zu werden, wenn man mit diesem Symptom Geruchs- und Geschmacksverlust in die Praxis reinkommt, wie wenn man das Symptom nicht hat. Und das war in der Zeit, also ich glaube, ich habe 4-5 Monate habe ich diese Studien erhoben oder diese Daten erhoben. Und ich glaube, das waren dann irgendwie 40% wahrscheinlicher ist man mit dem Virus positiv getestet zu werden, wenn man diese Symptome hat. Mhm. Genau, das war ganz interessant. Und es war auch besonders für mich interessant, weil es gab ja diese Behauptung, dass Leute in meinem Alter von Covid-19 halt nicht sehr
betroffen sind.
Ja. Genau, also dass sie das nicht irgendwie haben. Aber ich hatte halt ein paar Freunde, die dann ein Jahr lang, also ich habe eine sehr enge Freundin, die bis jetzt noch nicht riechen kann. Und die hat den Virus letztes Jahr bekommen.
Mhm. Ui.
Und das ist ziemlich tragisch. Essen macht ihr nicht mehr so doll Spaß. Und da habe ich mir dann auch schon Gedanken gemacht, dass ich mich selbst und meine Freunde auch wirklich schützen muss und dass man das auch, diese Behauptung eigentlich entfernen soll oder dass man das nicht mehr behaupten soll, dass man nicht von dem Virus betroffen werden kann als junger Mensch.
Genau, darauf wollte ich auch noch hinaus. Du bist ja jetzt unter 20 und hast du einen Rat für Menschen, die in deinem Alter sind? Weil ich meine, die waren ja lange relativ benachteiligt, was so die Impfpriorisierung anging. Mhm. Also ich glaube, da hatte man das Gefühl, man ist sowieso nicht an der Reihe und braucht man sich eigentlich auch nicht drum bemühen, dass es hier irgendwie vorangeht, wenn man irgendwie 18 oder 21 ist. Gibt es da etwas, was du jetzt empfehlen würdest, etwas, was du aus der Pandemie für dich mitgenommen hast, was du anderen weitergeben würdest?
Auf jeden Fall, dass man am Ball bleibt, dass man sich engagiert, wenn man zum Beispiel jetzt eine Impfung haben möchte und noch unter 18 oder auch 18 ist. Es gibt die Möglichkeit, sie besteht. Man muss sich halt dafür selbst engagieren. Es wird jetzt niemand einem hinterherrennen, um irgendwie einem eine Impfung zu geben oder so. Sonst, auch wenn es jetzt mit der Schule nicht läuft und wenn man Hobbys, die man früher immer machen konnte oder wenn man nicht mehr tanzen oder feiern gehen kann oder so, dass man halt jetzt diese Zeit nutzt, um sich selbst weiterzuentwickeln. Also wir haben jetzt wirklich viel Zeit und auch, obwohl man jetzt nicht so einen engen Kontakt zu vielen Menschen haben kann, kann man halt die engen Beziehungen zwischen ein oder zwei Menschen schon kräftigen und an denen arbeiten und dass man halt irgendwie diese Zeit benutzt, um sich selbst weiterzuentwickeln jetzt momentan. Also man kann viel lernen, und man kann auch viel aus dieser Zeit machen, auch wenn es so scheint, als ob es nie vorbeigeht, muss man halt jetzt das Beste daraus machen. So.
Also es wäre eher auch nochmal so ein Appell, sich verantwortungsvoll zu verhalten und seine Kontakte auch ein bisschen zu kontrollieren, die man hat. Genau. Das ist ja tatsächlich auch was in der Bevölkerung gerade nicht so diskutiert wird. Es gibt keinen Lockdown, es wird auch nicht über irgendwelche Beschränkungen gerade öffentlich diskutiert. Ja. Die Zahlen zeigen in eine andere Richtung, aber wir haben die Erkrankung eben auch jetzt in Altersgruppen, in denen keine so schweren Verläufe zu erwarten sind und allen ist letztendlich ein Impfangebot gemacht worden, die sie benötigen, die Impfung, und das Impfangebot besteht weiterhin auch bei uns. In der Blaschko-Allee im Gesundheitsamt Neukölln kann man sich über die Corona-Hotline einen Impftermin geben lassen. Auch wir haben wieder Pop-up-Impfaktionen. Die nächsten sind am 6. und 7. September. Da kann man einfach ohne Termin bei uns vorbeischauen zwischen 10 und 17 Uhr. Wir haben verschiedene Impfstoffe. Serkan, hast du auch noch Fragen an Juliette?
Ja, also ich bin erstmal total begeistert. Es sitzt hier eine junge Dame vor uns, die sehr, sehr klug ist und top ausgebildet und sieht auch noch top aus. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja nicht sehen. Ich habe das Gefühl, hier sitzt ein Popstar.
Beim nächsten Videopodcast wird sie wieder eingeladen.
Ja, dann gehen die Klickzahlen hoch. Ja. Ich frage mal so, liebe Juliette, wie ist es so, die Mutter als Chef zu haben, als Chefin?
Naja.
Du kannst frei sprechen, auch wenn deine Mutter mit hier im Raum sitzt. Sibylle, kurz mal die Ohren zuhalten.
Also ich finde das total super und cool, da ich natürlich viel Verantwortung und also viel wirklich in die Hand gedrückt bekomme. Mhm. Und naja, dass sie mir auch glaubt. Also ich glaube oft, dass man als minderjährig oder noch nicht mal minderjährig oder als junges Mädchen wird man dann unterschätzt und wird man erstmal so bestimmt, hinter den Kulissen gehalten, und ich konnte halt von Anfang an eigentlich an den Frontlines mitarbeiten. Das fand ich immer total schön und macht mir auch richtig Spaß. Und es gibt mir auch Selbstbewusstsein, dass ich dem fähig bin, was meine Mutter mir an Aufgaben gibt. Trotzdem natürlich kann es anstrengend sein und Da ist natürlich immer ein anderes Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter als mit anderen Klar. Mitarbeitern.
Wahrscheinlich ist sie auch ein bisschen mehr anspruchsvoller dir gegenüber, ne?
Fordert auf jeden Fall. Also wenn
Eltern sind so.
Natürlich. Und ich meine, es darf natürlich auch nicht diese Atmosphäre in dem Arbeitsplatz entstehen, ich werde bevorzugt oder ich bekomme da andere Aufgaben oder bessere Aufgaben oder schönere Aufgaben als die anderen. Da muss man sich engagieren, dass da ein relativ professionelles Verhältnis
Und für dich vielleicht aus deiner Sicht, dass du vielleicht mehr performen musst, obwohl sie bei einer anderen Angestellten vielleicht eher zufrieden ist, aber bei der eigenen Tochter sagt man, du, da gehen ja nochmal 10-15% mehr.
Ja, naja, man kennt das auch, man möchte die Mami stolz machen.
Ich möchte, natürlich,
nicht, dass sie Schön. Enttäuscht von mir ist. Ich gebe mein Bestes.
Genau. Wunderbar. Aber ich glaube, deine Mama hat ja auch das gute Händchen. Die kann da auch ganz gut führen, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Ich muss mir da ein Stück abschneiden.
Aber darf man da auch wieder Worte geben oder ist das dann schwierig?
In bestimmten Fällen ja, aber in vielen Fällen auch nicht. Also es kommt drauf an. Wie gesagt, es muss professionell bleiben und da ist es immer schwierig, eine gute Ebene zu finden. Richtig. Aber man lernt. Ich bin ja, seit ich 16 bin, eigentlich da viel beteiligt. Mhm. Und da hatte ich natürlich ein bisschen... war ich noch nicht so ganz da, wo ich sein sollte, aber ich glaube, wir kommen da schon langsam.
Wo geht denn dein Weg hin? Auch in den medizinischen Bereich? Oder?
Naja, ich hoffe jetzt ein Jahr da weiterzumachen. Ich möchte ja auch ein bisschen in dieses Business Management von der Praxis reingehen. Das macht mir auch richtig Spaß, verwaltungsmäßig und auch Schichtpläne und so. Und ich hoffe mal nächstes Jahr in England Medizin zu studieren. Also ich möchte mich jetzt langsam bewerben und genau. Vielleicht auch in die Notfallmedizin rein. Das macht mir total Spaß. Mein Freund ist Rettungssanitäter und möchte auch Notfallsanitäter machen. Ich glaube, ich möchte auch in so eine Richtung. Genau.
Drücken wir dir die Daumen, dass das klappt mit dem Studienplatz.
Und Dankeschön. Was mich noch so persönlich interessiert, jetzt die private Juliette mal befragt, nutzt du Social Media und wenn ja, welche Plattform nutzt du? Also nutzt du Instagram, Facebook, TikTok?
Genau, ich benutze Instagram als interaktives Medium, um mit Menschen zu schreiben und sowas in der Art. Und sonst benutze ich TikTok nur zum Schauen, weil manche Menschen sind nur auf TikTok beschäftigt. Dann möchte ich da auch mal gucken, was sie so rumtreiben, aber ich benutze es nicht interaktiv gleich.
Und holst du dir auch deine, sagen wir mal, News, Neuigkeiten, Nachrichten auch über Social-Media-Kanäle oder guckst du abends um 20 Uhr die Tagesschau? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich gucke eher auf Instagram und das Schöne ist, dass auch die Tagesschau zum Beispiel auch einen Instagram-Account hat. Also ich kann vieles auch von der News und von irgendwie Fernsehmedien kann ich auch in meinem Instagram-Account sehen und genau, also für mich, finde ich, kann ich viel besser durch Instagram viel rausfinden, was in der Welt passiert.
Weil wir bemühen uns ja genau die Zielgruppe auch anzusprechen, der du ja angehörst und deswegen machen wir den Podcast, deswegen wollen wir jetzt einen Instagram-Account gründen, TikTok haben wir angefangen. Aus deiner Sicht gefragt, machen wir das richtig und gut? Also sollten wir diesen Weg weitergehen?
Ja, auf jeden Fall. Also für meine Altersgruppe bis 21 würde ich sagen oder auch 25 benutzen auch noch Instagram, würde ich auf jeden Fall das benutzen und sonst etwas älter, vielleicht über 30, Facebook und also 15-Jährige und drunter würde ich über TikTok am besten erreichen. Also da gibt es wirklich abgegrenzte Altersgruppen für jede soziale Medien, würde ich sagen.
Also wir starten ja mit Instagram und du bist ja quasi eine Expertin auf diesem Gebiet. Vielleicht können wir dich mal hier und da mal kontaktieren, dass du uns mal extern kurz berätst und sagst, ja, das ist okay oder das ist nicht so okay. Kann man auf dich mal zurückgreifen?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann auch gerne helfen, mit Sachen Medien weiter zu bekommen, weiter zu spreaden.
Cool.
Sehr
Super. Gerne. Perfekt.
Und ich hatte noch eine andere Frage, so in deiner Altersgruppe, deine Freunde, Bekannte oder was du da gehört hast, die so in dieser ähnlichen Altersgruppe sich befinden, wie ist da die Lage, sind die meisten schon geimpft, wie viele sind so skeptisch und wenn sie skeptisch sind, warum sind die skeptisch?
Das kommt wirklich, also das ist gruppenabhängig, muss ich ehrlich sagen. Meine Freundesgruppe jetzt konkret, die meisten sind durchgeimpft, aber auch durch mich und durch meine Praxis oder durch die Praxis von meiner Mutter, durch meinen Arbeitsplatz. Genau, und sonst habe ich aber auch Freundesgruppen, wo niemand geimpft ist. Ich habe auch eine Freundesgruppe, da sind die meisten tendenziell Querdenker und sind sich da unsicher.
Was sind die 2, 3 Argumente, die Sie anbringen?
Dass man nicht weiß, was im Impfstoff drin ist, dass man nicht von den Langzeitschäden sich sicher sein kann und dass Corona irgendwie von dem Staat gebastelt wurde, um die Menschen besser unter Kontrolle zu behalten. Also dass es ja alles keinen Sinn ergibt, was ich zu einem bestimmten Grad auch verstehen kann, weil die Menschen sind, wenn sie jetzt nicht direkt Zugang haben zu einer Ärztin, die eine Mutter, die Ärztin ist, sind die Menschen konfus, was jetzt eigentlich passiert, weil es gibt ständig neue Regelungen, ständig neue Urteile, die getroffen werden, ständig neue, also auf einmal ist BioNTech gut, dann ist Astra ist gut, dann ist wieder BioNTech gut, dann ist Johnson super, dann ist Johnson schlecht und deswegen sind viele, glaube ich, in meinem Alter und auch ältere Menschen sich unsicher, ob sie gerade veräppelt werden oder ob das alles was dran hat oder so. Das
ja, teilweise geht es mir ja genauso. Ich bin ja vollgeimpft, aber diese ganze Nachrichten mal hier, mal hü, mal hot, das verunsichert einen natürlich.
Genau, also am Anfang war es, das ist irgendwie für 90% geschützt und dann auf einmal 80 und dann, genau, ich glaube, die Leute sind sich unsicher und eigentlich wollen sie nichts Böses, aber sie wissen halt nicht so ganz.
Es ist halt auch schwer, wissenschaftliche Arbeit einzuschätzen, ne, und Evidenz gerade sozusagen einzuschätzen und zu merken, dass sich Datenlagen eben auch ändern über die Zeit. Ne? Genau. Und dann eben wieder Studien rauskommen, die vielleicht Entscheidungsprozesse auch nochmal wieder verändern und Empfehlungen verändern. Und das kann ich mir vorstellen, dass wenn man da nicht so firm ist sozusagen, dass man da auch verunsichert wird.
Man muss auch lernen, sich an reliable, also an guten Studienlagen weiterzuhangen. Also
und Vertrauen auch, einfach darauf vertrauen, dass das alles schon korrekt ist, was da einem gesagt wird.
Ja.
Und das ist das große Problem. Vielleicht mal eine andere Frage, Christine. Weiß man wirklich nicht, was in dem Impfstoff drin ist? Wir haben ja auch Sibylle Katzenstein hier. Oder ist es wirklich so, sind da Sachen, also ist das nicht so transparent? Also weiß man 100%, wie viel von dem wissen wir, steckt drin? Oder, weil das ist ja so ein Argument, was immer wieder gebracht wird.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das wissen. Ich frage nochmal in die Richtung von Frau Katzenstein.
Unsere ich persönlich weiß nicht bis ins letzte Detail, was da drin ist. Aber ich weiß natürlich ungefähr den Mechanismus des Impfstoffes. Okay. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es geht um einfach widersprüchliche und verwirrende Informationen, die im Netz kursieren, die untereinander weitererzählt werden. Also ich denke nicht, dass es darum geht, die Zusammensetzung des Impfstoffes bis ins letzte Detail zu verstehen.
Also ich glaube, das ließe sich aber herausfinden, wenn man das unbedingt wissen wollen würde. So, das ist kein Geheimnis. Das ist eher ein
das ist nicht der Grund, warum Unsicherheit besteht, glaube ich. Das wissen wir ja auch beim Masernimpfstoff nicht.
Einfach mal den Impfstoff, Fachinformationen, Dokumente runterladen, da steht wirklich alles nochmal.
Ihr Lieben da draußen, wir haben hier mehrere Menschen im Raum, das hört ihr gerade. Zu meiner Rechten befindet sich Frau Dr. Sibylle Katzenstein, das ist die Mutter von Juliette, die eine Hausarztpraxis, eine Covid-Schwerpunktpraxis im Bezirk führt. Und zu meiner Linken befindet sich Cheyenne. Cheyenne ist unsere Formulantin, also Medizinstudentin, die uns gerade unterstützt und nochmal herausgefunden hat, wo sich die Informationen befinden. Für
bitte komm, tritt ans Mikrofon.
Was genau im Impfstoff enthalten ist, vielleicht kannst du es noch einmal ins Mikro sagen, dass die anderen Menschen das auch hören.
Ja, was im Impfstoff enthalten ist, ja, da muss ich auch natürlich nochmal auf den Spickzettel gucken. Ja. Aber man findet das wirklich ziemlich simpel raus, indem man einfach den Impfstoffnamen bei Google eingibt, dahinter Fachinformation. Da findet man gleich unter den ersten, sage ich mal, drei Suchergebnissen Steckbrief. Das ist dann alles quasi so die wichtigsten Informationen mit aufgefügt. Und ganz unten beim Steckbrief steht dann noch die ausführliche Fachinformation, wo man wirklich alles so an Informationen halt herkriegt. Und wenn man dann halt mal unter Liste der Bestandteile geht, da gibt es natürlich halt einmal den Anteil von den mRNA, was man halt so kennt, jetzt mal als Beispiel von BioNTech. Und da ist dann wirklich eine Liste aufgeführt mit allen auch zusätzlichen Stoffen, die da halt noch so drin sind, einfach damit der Wirkstoff quasi in einer gewissen Art und Weise verstärkt wird in seiner Wirkung. Auch das, was quasi benötigt wird an Wasser beispielsweise, damit das überhaupt ein flüssiger Wirkstoff ist, da kann man wirklich diese Liste einmal von oben nach unten durchlesen.
Toll, danke für den Tipp.
Okay.
Ja, ich hätte
neue Infos für alle.
Super. Ja, wunderbar. Wir haben auch. Ich würde noch mal ganz kurz ein, zwei, drei kleine Fragen stellen an Juliette, um sie einfach auch persönlich ein bisschen näher kennenzulernen. Bist du bereit?
Ja.
Ich frage einfach mal, was sind deine zwei Lieblings-Eissorten oder isst du überhaupt Eis? So wie du aussiehst, wahrscheinlich nicht, ne? So
na, das ist schon Eis. Genau, ich finde Maracuja-Eis total
Maracuja?
Super. Und dann nehme ich auch immer eine nicht fruchtige Eissorte dazu, irgendwie
Schokolade.
Schoko oder Keks, irgendwie
super.
Sowas, genau.
Finde ich gut. Und was ist so deine Lieblingsmusikrichtung aktuell? Was hörst du gerne?
Ja, also Richtung Hip-Hop auf jeden Fall. Trap, Rap finde ich total gut. Genau, aber ich finde, momentan hören sich wirklich alle alles an und das finde ich auch total cool heutzutage. Also ich bin für jede Musikrichtung offen, außer vielleicht Schlager. Sonst finde ich alles wirklich super.
Das, genau. Das kommt mit dem Alter.
Mal sehen.
Oder mit den Kindern.
Oder mit den Kindern.
Meine Tochter hört da wirklich ganz fürchterliche Lieder gerade. Immer im Auto, total aufgedreht. Und wenn es dann warm ist und ich mache das, die Kurbel die Scheibe runter, dann schäme ich mich immer ein bisschen an der Ampel.
Ja, es kommt halt immer drauf an. In der richtigen Gruppe macht es auch Spaß auf jeden Fall.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Eine Message oder eine Frage an uns, an das Gesundheitsamt, an Christine oder an mich, irgendwas? Bist du auch nichts zufrieden?
Nichts weiter?
Ich glaube nicht. Vielleicht bin ich.
Also wir wollen jetzt ja keine Werbung machen, aber du darfst gerne nochmal sagen, wo du arbeitest und was ihr für ein tolles neues Angebot habt für die Berufstätigen.
Okay, ja, genau. Also ich arbeite in der Praxis Katzenstein von meiner Mutter, Dr. Sibylle Katzenstein. Die ist in der Bürgnerstraße 11 und wir impfen mittwochs und freitags, vormittags zwischen 8.30 Uhr und 1. Da kann man gerne vorbeikommen, wenn Sie noch keinen Platz gefunden haben. Und sonst für Berufstätige zwischen 6 und 8 am Mittwoch nochmal. Ja, also da könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn es da Bedürfnis gibt.
Ihr Lieben da draußen, ihr habt es gehört, wenn ihr noch Bedarf habt oder jemanden kennt, der noch Bedarf haben könnte und vielleicht es einfach zeitlich nicht geschafft hat, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, sich am Abend impfen zu lassen. Der Senat hatte ja auch mal ein schönes Angebot von Impfnächten mit Musik und Elektro.
Das Disco-Impfung.
Jetzt, Disco-Impfung, das, ja, Disco hieß das bei uns damals, heute heißt das anders Dimpfung. Wahrscheinlich. Impfung. Ja.
Kommst du zur Dimpfung?
Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, sich jetzt noch impfen zu lassen.
Wir müssen aufhören.
Es ist immer noch sinnvoll, auch mit Delta-Variante und Zweifel.
Dimpfung.
Okay, wir hören auf an dieser Stelle. Macht's gut da draußen, bis bald. Tschüss.